Seine Post unter dem Arm kehrte er in seine Wohnung zurück. Dort angekommen, legte er die Zeitung auf den Tisch neben die kalt gewordenen Brotscheiben, goss sich von dem auch nicht mehr heißen Kaffee ein und riss als erstes den Umschlag auf, den ihm Vincent geschickt hatte. Eine CD in einer durchsichtigen Hülle fiel ihm entgegen. Für einen Computer bestimmt, wie es aussah. Was sollte das? Vincent wusste doch, dass er gar keinen Computer besaß. Ein Brief war auch dabei, kurz wie immer und offenbar in Eile geschrieben. Simon setzte sich, um ihn zu entziffern. Nachdem er die Zeilen das erste Mal gelesen hatte, las er sie gleich ein zweites Mal. Dann nahm er die CD wieder zur Hand, betrachtete sie verdutzt und las den Brief noch ein drittes Mal, nicht ohne das Gefühl zu haben, schlecht zu träumen. Wenn er das richtig verstand, verlangte Vincent, er solle die CD verstecken, so sicher und unauffindbar wie irgend möglich, solle niemandem auch nur ein Wort davon sagen, sie niemandem aushändigen, und er solle den Brief samt Umschlag umgehend verbrennen und dann nichts tun. Nichts. Bis er, Vincent, sich wieder melde. Simons Blick fiel auf die Wanduhr. Das würde heute nichts mehr mit dem gemütlichen Frühstück, so spät, wie es inzwischen geworden war. Er nahm einen Schluck Kaffee, aber der war längst kalt und schmeckte widerlich. Nichts als Scherereien machte ihm dieser Junge. Was war das mit dieser CD? Etwas Illegales? Etwas Gefährliches? Irgendetwas in der Art musste dahinter stecken, wenn Vincent in seinem Brief schrieb, »Ruf mich unter keinen Umständen an«, 3 Ausrufezeichen. »Die würden deine Telefonnummer sehen und das wäre die Katastrophe«, 3 Ausrufezeichen. Was für eine Katastrophe. Und wer waren die? Das konnte doch nur ein dummer Scherz sein, oder? Allerdings hatte Simon nie den Eindruck gehabt, dass sein Sohn der Typ für diese Art Scherze war. Mit anderen Worten, Vincent zog ihn da in irgendwas rein. Wieder einmal. Fast 20 Jahre war es nun her, dass Vincent ihm das erste Mal geschrieben hatte. Simon würde nie vergessen, wie er den Brief mit der amerikanischen Marke darauf aus der Post gefischt und sich über die kindlich wirkende Handschrift der Adresse gewundert hatte. Jenen Brief, der mit den Worten »Dear Dad« begonnen hatte. Er dachte an den Abend zurück, an dem er Helene hier in dieser Küche seinen Fehltritt gebeichtet hatte und dass es ein uneheliches Kind gab. An diesem Tisch hatten sie gesessen, und Helene war so weiß wie die gekachelte Wand geworden. Erst später war ihm aufgegangen, dass es wohl nicht der Seitensprung an sich war, der sie so tief verletzt hatte, dass sie ging, um nicht wiederzukommen. Aber sie hatten all die Jahre darauf gehofft, Kinder zu bekommen, und auf diese Weise zu erfahren, dass es an ihr lag, musste wie ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Geburtsorte der Demokratie hatte die Studienfahrt geheißen, die ihn damals in die USA und nach Philadelphia geführt hatte. Der Ort, an dem sowohl die Unabhängigkeitserklärung beschlossen und verkündet worden war, wie auch später die Verfassung, die die Vereinigten Staaten von Amerika als erste und beständigste Demokratie der Welt begründeten. Lila war ihre Führerin durch die Independence Hall gewesen. Ein Job eben, wie sie ihm später erklärt hatte. Sie waren am Rand der Führung miteinander ins Gespräch gekommen. Ihre Art zu lachen hatte ihn fasziniert und auch, wie sie ihm zuhörte, trotz seines schlechten Englischs, dass irgendetwas an ihm sie zu faszinieren schien. Wie von selbst war es darauf zugelaufen, dass sie sich für den Abend verabredeten. »Ich bin verheiratet«, hatte er ihr zu einem rechtschaffen frühen Zeitpunkt eröffnet, aber das schien sie nicht zu interessieren. Und er hatte in jenem Moment, als es darum gegangen war, sich von ihr zu verabschieden oder ihr die Treppe hinauf zu folgen, zwar an Helene gedacht, aber sich dann gesagt, was sich schon viele Männer in solchen Momenten gesagt haben mussten, wie soll sie es hier erfahren? Simon grübelte düsteren Gemüts darüber nach, wie viele Männer wohl ebenso teuer für ein einziges kleines Abenteuer bezahlt hatten, für eine Nacht voller Missverständnisse, perlenden Gelächters und ein paar Minuten mäßig heftiger Leidenschaft. Nicht, dass er Lila einen Vorwurf machte, sie hatte ihn nie behelligt, hatte nie Geld gewollt, nie Ansprüche irgendwelcher Art erhoben. Auch Vincent war kein Vorwurf zu machen. Dass er hatte wissen wollen, wer sein Vater war, war sein gutes Recht gewesen. Der Einzige, dem ein Vorwurf zu machen war, war er selber. Simon wog die CD unschlüssig in der Hand. So sehr er sich auch bemühte, er hatte nicht den Schimmer einer Ahnung, was das alles zu bedeuten haben mochte. Dazu verstand er wahrscheinlich zu wenig von Computern. E-Mails, Internet und solche Dinge, das hatte ihn nie interessiert. Und er hoffte immer noch, dass er sich auch nicht mehr dafür würde interessieren müssen. Er betrachtete sein verzerrtes Abbild auf der spiegelnden Umhüllung der Kaffeekanne. Über 30 Jahre lag das alles zurück, kaum zu fassen. Damals hatte er noch dichtes schwarzes Haar gehabt, nicht diese weißen Locken, die ihm heute ein so unangemessen vornehmes Erscheinungsbild verliehen. Und Laila? Wie sie mittlerweile aussehen mochte? Damals war sie ein junges Mädchen gewesen, übermütig, lebenslustig und attraktiv. Und irgendwie stellte er sich vor, dass sie all das immer noch war, selbst mit Mitte 50. Er hätte sie gerne angerufen, um vielleicht von ihr zu erfahren, was los war, aber sie zog alle Jahre um. Er besaß längst keine aktuelle Adresse oder Telefonnummer mehr von ihr. Nichts als Schwierigkeiten. Das Beste würde sein, erst einmal zu tun, was Vincent von ihm wollte. Und dann sah man weiter.